Also, ja, für die mich nicht kennen, mein Name ist Irene, ich bin eigentlich Ärztin, ich bin Chirurgin und es ist ein mega Vorrecht, heute hier eine Botschaft weiterzugeben. Ich habe eigentlich vorbereitet, dass wir Esther 4 lesen, aber dadurch, dass der Joni eben so ein starkes Theaterstück präsentiert hat, glaube ich, brauchen wir das nicht. Die Botschaft, die ich vorbereitet habe, hat den Titel Wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Und das ist das, was der Mordechai, das haben wir ja eben gesehen, zu Esther gesagt hat, als es darum ging, die Juden zu retten, als dieses königliche Dekret oder dieser königliche Erlass erlassen worden ist, dann, dass die Juden halt vernichtet werden sollen. Und ich wollte euch jetzt mal ein bisschen historisch mit reinnehmen, nicht kreativ, in die Bedingungen oder die Voraussetzungen, in der das Ganze eigentlich so ein bisschen gespielt hat. Also vorausgegangen ist ja, haben wir auch gehört, dass ja die Juden im Exil waren, im Persischen Reich. Und zwar war das so, dass der Herr das Volk Israel weggeführt hat, nachdem er immer wieder eigentlich zur Umkehr gerufen hat und gesagt hat, kehrt um von euren Sünden, hat er dann das Gericht vollzogen. Und dann ging es zuerst in babylonische Gefangenschaft für 60 Jahre. Und dann hat der König, der persische König Kyros, Babylon eingenommen und hat dann die Gefangenen freigelassen, hat ihn freigestellt, wieder zurück in ihre Länder zu gehen. Und nicht alle Juden sind zurückgegangen und ein paar sind einfach Teil des Persischen Reichs geblieben. Ja, und darunter halt auch Mordechai und Esther. Und Esther war eine Waise. Ja, wir lesen halt, dass Esther keine Eltern hatte und dass Mordechai ihr Cousin war, der sie als Pflegetochter angenommen hat. Und als ich mich so vorbereitet habe, habe ich mir vorgestellt, wie es ist, eigentlich in einer Ersatzfamilie zu leben, eine Minderheit zu sein. Damals waren die Juden ja auch nicht angesehen und in einem fremden Land zu sein. Und das hat so ein bisschen auch zu mir gesprochen, weil ich auch natürlich als Migrantenkind nach Deutschland gekommen bin. Ich habe mich im Rheinland zwar sehr wohl gefühlt, aber ich musste mich daran erinnern, dass meine Eltern immer zu mir gesagt haben, Irene, pass auf, du bist fremd in diesem Land. Das Land, du bist hier nicht einheimisch. Immer wenn Konflikte waren und die mich kennen, die wissen, dass ich gerne mein Recht einfordere. Dann haben meine Eltern immer zu mir gesagt, Irene, nicht zu stark, weil du weißt, vergiss nicht, du bist Fremde hier. Die haben zu mir gesagt, immer wenn ein Einheimischer einen Schritt gehen muss, dann musst du zwei gehen. Du wirst, das kann gut sein, dass du nicht immer die gleiche Behandlung kriegst wie alle anderen. Und bei Esther war es ja noch ein bisschen schlimmer, weil ich hatte meine Eltern, ich hatte meine Mutter, ich hatte meinen Vater, aber Esther war eine Waise. Und sie war einfach auf die Gunst und die Gnade von anderen angewiesen, unter anderem von ihrem Cousin, aber auch von der Umgebung. Und das waren so ein bisschen so die Voraussetzungen, unter denen sie gelebt hat. Bis zu diesem Moment, wo der König Xerxes die Königin Vasti entlassen hat. Und bis dann, wie wir auch eben hier gesehen haben, nicht Germany's Next Topmodels oder Xerxes Next Topmodels, aber eine Auswahl stattgefunden hat und der König wirklich gefunden hat an Esther. Und in dem Moment wurde sie eben von einem Nobody, von einem Waisenkind, von jemandem, der eigentlich, ja, den niemand eigentlich wirklich wollte und auch nicht brauchte, war sie plötzlich eine mächtige Frau. Ja, sie war die Königin von Persien. Und wenn man so ein bisschen historisch guckt, das Land erstreckte sich irgendwie von Indien bis nach Äthiopien. Das ist ein riesiges Reich. Und plötzlich hatte sie eine machtvolle Position. Sie hatte Ansehen, sie hatte endlich Essen in Fülle, sie hatte Bedienstete, sie hatte all das eigentlich, was sie eigentlich nicht also unter den normalen Voraussetzungen haben könnte. Und so wie Joni das gesagt hat, hat die Erwählung Esthers ja im 7. Regierungsjahr von König Xerxes stattgefunden. Und das, was danach gekommen ist, also dieses königliche Dekret oder dieser Erlass gegen die Juden, das war im 12. Regierungsjahr. Und die Frage ist, was ist dazwischen passiert? Und ich glaube, das ist genauso, wie die Madita das hier gespielt hat. Sie hat sich einfach daran gewöhnt. Nach 5 Jahren weiß man einfach, okay, ich bin Königin, ich habe Macht, ich habe Ansehen. Mir geht's gut, ich habe Kämmerer, ich habe Bedienstete, ich habe Märkte, ich lebe in meinem Palast in Saus und Braus und mir geht's gut. Und als dann der Mordechai dann zu ihr gekommen ist mit der Bitte, dass sie eingreifen soll und dass sie beim König für das jüdische Volk eintreten soll, merkt man schon, dass sie eigentlich ja nicht so wirklich wollte. Ja, sie das war wie so, also so wie ich das gelesen habe, da hat sie ja gesagt, es sind schon 30 Tage vergangen, seitdem ich den König gesehen habe. Und jeder weiß ja, dass wenn man in den Hof geht und in den Hof gerufen wird und der König streckt einem nicht das Zepter entgegen, dann werde ich sterben. Und die Frage ist halt, möchte ich das? Also das hat sie nicht gesagt, Klammer auf, Klammer zu, aber das waren so die Tatsachen und sie hat dem Mordechai diese Tatsachen einfach zurückgegeben. Sie hat nicht irgendwie gesagt, okay, ich versuche was, sondern das war für sie etwas Unangenehmes. Zusätzlich hätte sie auch ihre Identität entblößen müssen, weil bis zu dem Zeitpunkt wusste man eben nicht, dass sie Jüdin war. Und dann, wenn der König dann noch gesagt hätte, ja, komm zu mir, dann hätte sie ja noch ein unangenehmes Thema besprechen müssen, weil die Juden eben nicht ein Volk waren, was gewollt war. Ja. Und genau in dem Moment kommt ja wirklich dann der Satz von Mordechai, wo er auch sagt, wenn du jetzt schweigst und nichts machst, dann wird die Hilfe von jemand anderes kommen und du in deinem Palast, du in deines Vaters Haus, ihr werdet sterben. Und du wirst, und vielleicht, wer weiß, vielleicht bist du ja gerade für diesen Zeitpunkt oder für diese Zeit zu Königswürden gekommen. Und die Frage ist, was hat das mit uns zu tun? Ja, welchen Bezug haben wir damit? Und ich habe das so ein bisschen verglichen mit unserem Leben als Christ. Bevor wir Jesus kennengelernt haben, ist eigentlich unser Leben meistens, wenn man so in den Zeugnissen guckt, ist es meistens immer finster, sinnlos. Ja, bei mir, als ich Jesus noch nicht kannte, war ich ein Scherbenhaufen. Ich war, nach außen hin sah alles wunderbar aus, aber nach innen hin war so viel Bitterkeit, so viele Verletzungen, Hass, ja, da war nichts Gutes. Ja, nach außen hin hat man sich gedacht, super, Migrantenkind hat es endlich geschafft, Medizinstudentin, juhu, aber innen drin war einfach nichts. Ja. Ich habe in Beziehungen gelebt und diese Beziehungen, die haben mich kaputt gemacht. Und als ich Jesus kennengelernt habe, dann hat er mir als erstes erstmal eine Identität gegeben. Er hat zu mir gesagt, du bist zuerst mein Kind, mein geliebtes Kind. Dann kommt ganz lange nichts und dann bist du Afrikanerin und dann bist du alles andere, aber zuerst bist du mein geliebtes Kind. Und genau diese Königswürde, die Esther eigentlich bekommen hat, die haben wir auch bekommen. Ja, weil wir dienen dem König der Könige und wenn wir sagen, wir sind sein Kind, dann haben wir auch eine Königswürde. Und Jesus sagt, die gleiche Autorität, die hat er uns verliehen. Und das ist eigentlich genau das, dass er eigentlich mich genommen hat und da, wo ich ein Nobody war, da, wo ich auch hier in Tübingen wirklich diskriminiert worden war, hat er gesagt, nein, du hast einen Wert. Du hast einen Wert, du zählst für mich und du bist wichtig. Und egal, was du, weil ich hatte wirklich nichts zu bieten. Und er hat gesagt, nein, ich will trotzdem dein Leben haben. Und ich liebe dich und er hat es wiederhergestellt. Und ich muss ganz kurz was trinken. Und das hat er dann hier in dieser Gemeinde gemacht. Die Gemeinde ist wie unser Palast. Ja. In dieser Gemeinde habe ich Schritt für Schritt Heilung erlebt. Ja, es gibt so ein paar Pastoren, die wissen, dass ich immer eigentlich auf 7:30 Stellung war und immer gedacht habe, irgendjemand will mir gerade was Böses, irgendjemand will mich gerade diskriminieren und das musste Jesus wirklich ausbauen. Und das habe ich hier erlebt. Ja, das ist für uns, Gemeinde ist ein Ort des Schutzes, Gemeinde ist ein Ort, wo wir unseren Glauben teilen, wo wir im Glauben wachsen. Das Gleiche zählt halt auch für die Zellgruppe, ja, wo wir uns in den kleinen Gruppen treffen und da auch im Glauben weiter wachsen. Das ist unser Schutzraum. Aber die Frage ist, was machen wir außerhalb davon? Und was machen wir jetzt vor allen Dingen? Weil wir sehen in der Geschichte, dass es damals um die Vernichtung der Juden ging. Und das Gleiche ist heutzutage auch. Ich fand es sehr, sehr stark, was Felix gesagt hat. Weil die Frage ist doch, wir waren alle da, wir haben alle den 7. Oktober mitbekommen. Ich weiß noch, wie ich am Bodensee eigentlich wie in Schockstarre war, wo die Hamas eingefallen ist, wo sie Babys umgebracht haben, Frauen vergewaltigt haben, wo so viel Tod gekommen ist. Und da, wo sich jetzt Israel jetzt verteidigt, ist jetzt gerade eigentlich alles wie verdreht. Ja? Und plötzlich redet man von einem Genozid, wobei es schwarze Juden in Israel gibt. Es gibt sogar asiatische Juden in Israel. Was für ein Genozid. Ja? Und die Frage ist, stehen wir da auf? Ja? Und wenn du hier bist, und der Felix hat es auch sehr, sehr gut gesagt, ein Problem hast damit oder du merkst, da ist eine Gleichgültigkeit mit dem Thema Israel, da ist eine Gleichgültigkeit überhaupt, auch als Christ, was habe ich damit zu tun? Ich hatte auch damit zu kämpfen. Ja? Als jemand von einer anderen Nation, ich habe immer gedacht, okay, das betrifft die Deutschen. Ja? Ich bin durch Kolonialismus gegangen, ich wurde diskriminiert, ich habe ein Trauma. Warum muss ich mich damit beschäftigen? Aber Gott hat das für mich auseinandergedröselt und hat zu mir gesagt, Irene, das eine ist, dass du vergeben musst. Das ist Kolonialismus. Das andere ist aber diese Gleichgültigkeit, diese Härte, ja, die in dir ist. Israel ist erwählt. Der Segen kommt durch das jüdische Volk. Jesus war Jude. Und wenn du eine Gleichgültigkeit, eine Härte in dir hast, dann ist das wie so eine Art Rebellion gegen mich. Und ich bin so dankbar für die Gemeinde, für Heinz eigentlich, weil wir mal zusammen als Bibelschule in Israel waren. Und dann hat Stefan Haas über die Erwählung Israels gelehrt und über die Stellung Israels auch im Himmel. Ja, es wird das neue Jerusalem geben, es wird die Torbögen geben mit den Sternen Israels drauf. Und in dem Moment ist in mir nicht eine Gleichgültigkeit gewesen, keine Härte gewesen, sondern daraus wurde blanker Wut, blanker Hass. Ich stand da und habe mir gedacht, ich stehe jetzt gleich auf und nehme ein Messer und bringe ihn um. Und genau in dem Moment hat der Heilige Geist gesagt, genau das ist der Geist. Genau das. Ja, Antisemitismus ist ein Mordgeist. Antisemitismus ist einfach diese völlige Wut und Rebellion, dass Gott überhaupt erwählt hat. Ja, das ist ein totaler Hass. Und er hat mir den Spiegel vorgehalten und es hat mich so zerbrochen. Ja, es hat mich so zerbrochen und ich bin so dankbar, dass wir dann noch beten konnten, dass ich dann noch mit Heinz beten konnte und der Herr mich da wirklich überführen konnte. Und seitdem hat er mir eine Liebe für Israel gegeben. Und wenn du heute hier bist und du hast selbst ein Problem damit oder du denkst dir, ja, Israel ist verworfen. Ja, da habe ich tatsächlich ein paar Bibelstellen, die dir sagen werden, dass Israel nicht verworfen ist. Ja, wir können anfangen mit Römer 9, Vers 4. Da steht drin, sie sind die Israeliten, denen die Kindschaft gehört, die Herrlichkeit gehört, die Bundesschlüsse gehört und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ja, das heißt, Gott hat auch im Neuen Testament sein Volk nicht verworfen. Ja, oder wenn man jetzt hier einmal in Römer 11 guckt und da sagt Paulus, so frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Und wenn du das alles hörst und es macht was mit dir und du merkst, boah, das gibt dir so Stiche, dann komm nach vorne. Ja, dann komm nachher beim Aufruf nach vorne, weil Gott lässt uns nicht so, wie wir sind. Und du musst es nicht runterdrücken, denn Jesus will uns frei machen. Ja, da gibt es ein Wort, das sagt, den der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Du kannst frei werden davon. Du musst dich nicht verstellen, denn hier ist der Ort, wo du einfach ans Kreuz kommen kannst und sagen kannst, hilf mir. Und Jesus macht dich frei. Ja. Das war die eine, ja. Was ist jetzt in dieser Situation? Sind wir da Licht? Das andere ist aber auch, Esther lebte einfach so Tag ein, Tag aus und dann kam plötzlich Mordechai und wollte etwas. Und die Frage ist, wie ist das bei uns im Alltag? Ja, wenn wir beten, beten wir im Geist? Beten wir nach dem Motto, Jesus, was willst du von uns? Ja, oder Gott, was sind deine Pläne? Oder beten wir, naja, man hat ja so viel zu beten, ne? Seine Kontakte, einmal die Zellgruppe und vielleicht noch, keine Ahnung, für den Weltfrieden. Was genau machen wir, ja, wenn wir beten? Und da hat mich der Herr an eine Geschichte erinnert, die ich vor ein paar Jahren hatte, wo ich dann selber morgens früh gebetet habe. Und ja, für den Tag. Ich habe damals in Albstadt gearbeitet, hatte eine Oberärztin, die ein bisschen schwierig war. Und dann habe ich da mein ganzes Programm, wir haben auch so schöne Bibelverse, alles runtergebetet. Und in dem Moment sagt der Heilige Geist zu mir, bist du fertig? Und ich sage, ja. Dann sagt er, können wir mal was beten, was auf meiner Agenda ist. Und in dem Moment wusste ich, eigentlich waren die letzten 20 Minuten für die Katz, so ungefähr. Und dann hat er zu mir gesagt, der Vater von jemandem, der auch hier aus der Gemeinde ist, war damals im Krankenhaus. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, bete dafür, dass er sich bekehrt und geh nachher noch dahin. Und auch als Ärztin, ich habe natürlich OPs, ich habe Patienten. Ich könnte auch sagen, nein, ich will das nicht. Aber ich bin hingegangen und habe mir eigentlich im Aufzug so ein bisschen alles zurechtgelegt, was ich denn sagen möchte und wie ich ihm das Evangelium beibringen soll. Und ich klopfe an, mach die Tür auf und von ihm kommt dann einfach nur, ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden, ich gebe Jesus mein Leben. Und ich war ehrlich gesagt so ein bisschen perplex. Und er so, nein, ich habe mich entschieden. Ich dürfte eigentlich gar nicht mehr am Leben sein. Nein, ich habe mich entschieden. Ich gebe Jesus mein Leben. Und dann haben wir das Übergabegebet gesprochen. Und ich bin danach nach Hause, habe dann die betroffene Person angerufen, habe ihr erzählt, du, übrigens, dein Vater hat sich gerade bekehrt. Und sie war total geschockt. Weil das, was ich nicht wusste, ist, dass sie 14 Jahre lang für ihn gebetet haben. Ich habe jetzt die letzten Tage nochmal mit ihm, mit beiden eigentlich geredet und die hatten 14 Jahre lang dafür gebetet. Er war bockelhart, er war total stur und hat gesagt, ich bin mein eigener Gott, ich gehe meine eigenen Wege. Aber die ganzen Gebete, das Ganze, was sie da investiert haben, das hat quasi Frucht gebracht. Deswegen kann ich nicht sagen, ich bin's, sondern das ist Gott, das war Gottes Zeitpunkt. Ja, man sagt, der eine sät, der eine pflügt, der eine sät und die Frucht habe ich geerntet, aber tatsächlich ist da ganz viel schon davor gewesen und die Frage ist halt einfach für uns, ja, was machen wir? Wir sind dazu berufen eigentlich in Werken zu wandeln, die Gott für uns hat, ja. Da gibt es eine Stelle in Epheser, ich werde ein bisschen wahrscheinlich ausholen, lass mal gucken, ob ich meinen Zettel hier habe. Genau, Epheser 2, 8 bis 10. Und zwar steht da, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und das für mich heißt, ich bin sein Werk, ja. Durch Jesus sind wir eine neue Kreatur. Aber Gott hat für mich Werke vorbereitet. Das heißt, dass ich gerade zu dieser Zeit hier bin. Ich, so wie ich zusammengesetzt bin mit meiner DNA, mit meiner Herkunft, mit meiner Geschichte, ist nicht zufällig. Wenn du heute hier bist und du fragst dich, bin ich einfach nur ein Zufallsprodukt, dann kann ich dir sagen, nein, das bist du nicht. Denn Gott hat dich gesehen, noch bevor überhaupt jemand wusste, dass du kommst. Ja, Gott hat dich gesehen und er hat Werke für dich vorbereitet. Das ist wie so ein zugeschnittener Anzug. Ja, dass du quasi, das sind Sachen für dich, die kannst nur du machen. Und Gott will mit dir da durchgehen. Ja, er will das nicht, er macht nicht einfach so und sagt, ich mach's alleine, sondern wenn du mit ihm wandelst, dann wirst du seinen Charakter kennenlernen, ja, wissen, wie er ist, das, was er mag, das, was er nicht mag. Auf der anderen Seite wirst du auch seine Größe sehen, ja, weil Gott hat eben Werke, die nicht uns, wir denken meistens immer so und Gott denkt unglaublich groß. Ja, das heißt tatsächlich, Gott, ja, dass er uns einlädt, mit ihm durch den Tag zu gehen. Er sagt, ja, das eine ist Berufung, aber es gibt noch mehr. Ja, du kannst heute jeden Tag, jede Minute mit mir gehen. Ja, du kannst beten und ich werde dir antworten. Ich werde dir große Sachen zeigen und ich werde dir eine Welt zeigen, die du nicht kennst. Und dazu hat uns Gott von Anfang an, ja, in Christus Jesus berufen. Und Jesus selber sagt ja auch, dass wenn wir an ihn glauben, dann werden wir größere Werke tun, als die er gemacht hat, denn er geht zum Vater. Und ich erinnere mich an einen Gebetsabend, wo Jobst mal gesagt hatte, dass er, also der hatte so einen Eindruck und dann hat er gesagt, ja, dass Gott uns Menschen geben möchte, die er erreichen möchte. Und dann hat Gott mir jemanden gezeigt, die bei mir im Krankenhaus arbeitet. Und ich habe ihr damals gesagt, wenn was ist, ich kann jederzeit für dich beten. Ist überhaupt kein Problem. Und ich habe für sie gebetet und am nächsten Tag hat sie sich zurückgemeldet per WhatsApp und hat dann gemeint, ja, Irene, du hast ja gesagt, wenn irgendwas ist, kann ich mich bei dir melden. Und ich sagte, ja, schieß los, was gibt's? Und dann sagt sie zu mir, ja, sie hat eine Freundin, die ist auch Krankenschwester und sie wurde auf HIV getestet und die ist positiv. Jetzt für die, die nicht im medizinischen Bereich sind, der HIV-Test ist zwar ein Bluttest, aber das ist wie bei Corona. Ja, das heißt, es ist ein Suchtest. Wenn du den Virus nicht hast, dann bist du auch nicht positiv. Ist ganz easy. Ja, wenn du kein Corona hast, also nicht den Coronavirus hast, dann bist du auch nicht Corona-positiv. Und sie wurde halt zweimal getestet und sie war positiv. Und ich weiß noch, wie ich da, ich habe damals noch bei Guido gewohnt und ich stand da unten und dachte mir, Jesus, können wir nicht irgendwie anfangen mit Grippe oder mit Schnupfen, Rückenschmerzen? Warum fangen wir mit HIV an? Ganz ehrlich, ich bin Afrikanerin. Wie viele Leute in Afrika werden von HIV geheilt? Keiner, ich kenne keinen. Warum muss ich das jetzt machen? Und ich kann das nicht, das ist mir viel zu groß und viel zu kompliziert und habe wirklich tatsächlich so ein bisschen Panik gehabt. Ihr habe ich aber zurückgeschrieben, ja klar, mache ich. Und weil ich aber nicht irgendwas beten wollte, was ich nicht glaube oder woran ich nicht wirklich glaube, habe ich mich ein bisschen da drum so gedrückt, bis der Heilige Geist dann zu mir gesagt hat, wenn du Leuten sagst, dass du betest, dann mach es. Ja, du kannst nicht zu Leuten sagen, du betest und du machst es nicht. Und im Ende und sowieso ist es so, dass du nicht HIV heilst, sondern ich heil HIV. Deine Aufgabe ist es eigentlich nur zu beten. Und dann habe ich gebetet. Und darauf die Woche haben wir am Wochenende so ein Aufbauwochenende für die ersten Schritte mit Jesus gehen. Und dann hat mir meine Freundin aus dem Krankenhaus eine Nachricht geschickt. Und ich weiß nicht, ob die Technik jetzt soweit ist. Könnt ihr es mal abspielen?
Guten Morgen, Irene. Du, ich soll mich bei dir bedanken von meiner Freundin, weil du für sie gebetet hast. Und zwar, voll krass, halte ich fest, ja, bei ihr hat man ja nochmal Blut abgenommen, um das nochmal zu kontrollieren oder den Test quasi zu bestätigen. Und das Labor hat bei ihrem Geschäft dann angerufen und gemeint, also sowas haben die noch nie, sie wissen nicht, wie das passieren konnte, aber alle Tests sind jetzt negativ. Dann hat man nochmal Blut abgenommen und um das quasi nochmal zu bestätigen und es war wieder alles negativ. Ich habe dann meiner Freundin, also mir war jetzt echt baff und das ist alles total, keine Ahnung. Also wir können das selber nicht so richtig fassen. Und sie meinte, ich habe ihr das dann erzählt, dass ich dir das halt erzählt habe und gesagt habe, du sollst für sie beten. Und sie hat immer gesagt, ich habe nie an Gott geglaubt, aber jetzt glaube ich schon, dass da muss ja irgendwas sein. Und genau, sie meinte, ich soll mich echt nochmal bei dir bedanken. Genau, das wollte ich dir jetzt einfach kurz erzählen. Weil für mich ist das schon ein Wunder, muss man schon sagen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Sonntag. Und genau, bis bald. Ja.
Wisst ihr, ich konnte tatsächlich 3 Tage lang nicht schlafen. Ich lag echt im Bett und habe echt gedacht, das gibt's nicht, es gibt's einfach nicht. Aber das sind diese Werke, von denen Gott redet. Ja, damit habe ich nichts zu tun, aber Gott wollte mir zeigen, hey, hör mal zu, ich bin der Gleiche in Afrika, ich bin der Gleiche in Asien, ich bin der Gleiche hier. Ja, wenn du betest, dann werde ich dich erhören. Und dann hat er noch nebenbei noch zu mir gesagt, wer hatte den größeren Glauben? Meine Freundin, ganz genau. Weil für mich, der hat zu mir gesagt, wenn du das gewesen wärst und deine Freundin hätte HIV, dann wäre ich hingegangen und hätte gesagt, ja, das tut mir jetzt aber tatsächlich leid. Ne? Also was gibt es jetzt eigentlich für Medikamente, die man noch nehmen kann, um die Viruslast so ein bisschen zu drücken? Und ich wäre nie auf die Idee gekommen zu beten. Ja, aber sie, die überhaupt nicht bekehrt war, hat aber in ihrem Herzen gedacht, als ihre Freundin kam und gesagt hat, ich habe HIV, und sie wusste, das ist wie so ein Todesurteil für sie. Sie hat sich damit nicht zufrieden gegeben. Ja, sie hat sich gedacht, nein, es gibt einen Gott, der kann das heilen. Ja, es gibt einen Gott, der kann das machen. Und selbst wenn er mich nicht erhört, dann kenne ich jemanden, den er erhören wird. Ja, das heißt, Gott hat zu mir gesagt, die hat einen viel größeren Glauben als du. Und ich habe mir nur gedacht, wie oft stehen wir da, und statt das Evangelium weiterzugeben und Gott sagt, hey, geh hin, mach das doch. Ja, dann stehen wir da und gucken die Leute an und denken uns, aber Jesus, die ist jetzt komisch oder die guckt komisch. Und Gott hat zu mir gesagt, ich weiß, was dahinter ist. Ich weiß, was im Herzen ist. Ich kenne die Leute. Und wie man sehen kann, dieses Zeugnis, damit hat Gott sich selbst verherrlicht, aber er hat aber auch Menschen erreicht. Er hat zu ihr gesagt, hey, hör mal zu, du bist gekommen. Ich habe sie auch selber auch so gesagt. Du bist gekommen und du hast drum gebeten und ich habe dich erhört. Und deswegen denke ich mir, genauso wie bei Esther, lasst uns wirklich da auf den Herrn wirklich ausgerichtet sein. Ja, Jesus sagt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Und der das gewinnen möchte, der wird es verlieren. Ja, lasst uns da wirklich auf den Herrn ausgerichtet sein. Nicht nur in unserem Palast oder hier sitzen und uns denken, okay, uns geht's ja so gut. Aber Gott hat für jeden Einzelnen was vorbereitet. Da steht nicht drin, der Evangelist oder der Pastor, den werde ich erhören, sondern da steht drin, der mir nachfolgt, wenn du an mich glaubst, dann wirst du größere Werke tun. Das gilt für jeden einzelnen Christen hier. Jeder, der hier ist, der hat die Autorität von Gott bekommen, dass Gott ihn gebrauchen kann. Ja, dass da Werke sind, in denen er wandeln kann. Und tatsächlich möchte ich mit einer Geschichte noch abschließen, die mich selber so, also wirklich umgehauen hat. Ein bisschen anders tatsächlich. Und zwar war das wieder so eine Geschichte, ich hatte so einen 24-Stunden-Dienst und jeder, der als Arzt diese Dienste gemacht hat, der weiß, dass er nicht schläft, meistens eigentlich. Also wenn man schläft, dann hat man echt einen guten Tag. An dem Tag habe ich nur 20 Minuten geschlafen, es war unglaublich anstrengend und ich wollte eigentlich nur noch nach Hause. Ich habe für mich als Christ gebetet, Jesus, jetzt machen wir das noch zusammen und dann bin ich weg. Ja, und genau in dem Moment bringt mir die Polizei einen Patienten. Und der war 18 Jahre alt, der hat sich mit seinem Bruder geprügelt und der Bruder hat ihn bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, also ihn zusammengeschlagen und dann gewürgt. Und der Patient kam, er hatte hier überall Prellmarken, er hatte aufgeplatzte Äderchen, weil er eben ja nicht mehr atmen konnte, dann platzt alles, er hat gezittert, er hat geweint und dann habe ich ihn untersucht, habe ihn stationär aufgenommen und wir haben da so ein System, dass man eben nicht weiß, dass er da ist, so kann man sagen, ja. Und dann habe ich weitergearbeitet über meine 24 Stunden und ich war echt müde. Und wenn man nicht isst, nicht trinkt, wenn man nicht mal auf Toilette gehen kann, das sind so alles die Primärbedürfnisse, dann wird man irgendwann relativ, sagen wir, grantig. Aber ich habe mir gedacht, Jesus, hilf mir, ich will einfach nur noch fertig werden, ich will nach Hause. Und es war an einem Samstag, ich hatte ja auch meine Termine, ich wollte schlafen, dann wollte ich hier abends hier hin. Und genau in dem Moment, wo ich eigentlich gehen möchte, bringt mir die Polizei den Täter. Und er kommt rein und schluchzt und hat ein geschwollenes Gesicht. Und ich habe ihn untersucht und er guckt mich an und sagt, darf ich zu meinem Bruder? Und ich denke mir so, bestimmt nicht. sonst wird er sein Werk noch vollenden. Ja, dann denke ich mir so, nee, das wirst du bestimmt nicht. Und dann sagt er, ja, darf ich wissen, wie es ihm geht? Und ich so, bestimmt nicht, nein. Ja, also... Ja, mache ich nicht. Dann habe ich ihn untersucht, habe ihn ins Röntgen geschickt. Er hatte die sogenannte Boxerfraktur. Das ist, wenn man einmal ganz fest zuhaut, dann bricht hier die Mittelhand. Aber darüber hat er noch das Handgelenk gebrochen, weil er so fest zugehauen hat. Und in meinem Herzen war nichts mehr. Ja, ich habe mir nur gedacht, okay, ich habe einen Eid geschworen, Patienten zu versorgen und dementsprechend habe ich den Brief fertig gemacht, die Anordnungen fertig gemacht und bin gegangen. Habe mich umgezogen und schnell weg, weil ich muss ja schlafen und dann hier abends hier hin. Und auf dem Weg nach Hause auf der Bundesstraße kommt der Heilige Geist und sagt, dreh sofort um und bet für ihn. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn einem so das Herz in die Hose rutscht. Also ich wusste, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Und dann bin ich zurück. Zum Glück waren die Polizisten, ich weiß nicht, ob die da irgendwie gerade einen Schichtwechsel hatten oder sie waren nicht da. Und dann bin ich reingegangen und habe in Straßenklamotten zerrissene Jeans, na, so wie ich meistens immer rumlaufe, und habe dann gesagt, ja, ich bin Christ. Ich bin nicht nur Arzt, aber ich bin auch Christ. Ich komme jetzt nicht als Arzt. Darf ich mal für Sie beten? Und er hat gemeint, ja, kann ich machen. Und dann habe ich für ihn gebetet. Und in dem Moment zeigt mir der Herr, wie er in einer völligen Finsternis ist. Und da war so eine Gewaltspirale, die von Generation zu Generation sich so durchzogen hat. Und in dem Moment sagt Jesus zu mir, und genau da komme ich mit meinem Licht rein. Und dann habe ich da gebetet. Und mittendrin sagt der Herr zu mir, sag ihm, ich verdamme ihn nicht. Und ich gucke ihn an und sage, Jesus sagt, er verdammt sie nicht oder er verdammt dich nicht. Und in dem Moment bricht er heulend zusammen, weil Jesus sagt dann zu mir, er hat gedacht, dass dadurch, dass er seinen Bruder beinahe umgebracht hat, dass der Weg zu ist, dass er nie wieder zu mir kommen kann, dass für ihn einfach nur noch die Verdammnis da ist und dass er keine Vergebung findet. Und er hat so sehr zu Gott geschrien, dass Gott zu mir gesagt hat, komm zurück, bet für ihn und sag ihm das. Und ich habe ihm das gesagt und dann hat Jesus zu ihm gesagt, wenn du mir deine Hand reichst, dann werde ich dich da rausholen. Ich werde dich rausholen und ich werde dich wiederherstellen. Und du wirst mit dem, was dir passiert ist, du wirst anderen Leuten dienen. Und er hat es wirklich genommen. Und beim Rausgehen, muss ich sagen, habe ich so geweint, weil in diesem Raum war diese Herrlichkeit, diese Gnade, diese Barmherzigkeit. Ja, ich habe das nicht gesehen, aber Jesus hat es gesehen. Er hat zu mir gesagt, Irene, alle haben Gnade verdient. Ich bin für den ans Kreuz gegangen. Du stehst mir im Weg. Ja, da war so viel Liebe, so viel Barmherzigkeit, dass ich nur noch geweint habe, weil ich kenne diese Barmherzigkeit. Ja, ich saß da hinten und wollte mit keinem reden. Und dann kam der Heilige Geist und er hat Wände eingerissen mit seiner Liebe und hat mir Barmherzigkeit gegeben, hat meine Wunden versorgt. Und ich stand echt da und habe nur noch geweint, weil ich mir gedacht habe, wie oft, ja, stehen wir eigentlich dem Herrn im Weg? Wie oft sind wir da und Gott will irgendwas machen, aber wir sind mit dem Kopf irgendwo anders oder wir widersprechen sogar noch im Geist noch dem Herrn und sagen, nee, das machen wir nicht oder das will ich jetzt nicht machen, ich habe jetzt keine Zeit. An dem Tag hat mir der Herr sein Herz geteilt, er hat mir gezeigt, wie sehr er uns liebt, wie sehr er jeden Einzelnen liebt. Und wenn du heute hier bist, ja, und du denkst, ja, mein Leben ist so schlimm und mein Leben, das kann ich dir nicht erzählen, was ich alles durchgemacht habe. Dann kann ich dir sagen, diese Barmherzigkeit ist heute für dich da. Ja. Jesus ist für dich da. Der ist genau dafür gestorben, für diesen Bockmist, für alle Aggressionen, für alle Traumata, für alle Finsternis. Ja. Also, ob es jetzt dämonische Finsternis ist, aus der ich gekommen bin, oder das, was andere Leute mittragen, es ist alles der gleiche Bockmist und es kommt alles aus der Hölle. Aber ich kann dir sagen, Jesus kommt. Ja. Er ist mächtig, er ist groß, aber gleichzeitig ist er auch unglaublich barmherzig. Ja. Und das war tatsächlich heute die Botschaft, vielleicht kann die Band nach vorne kommen.